Ralf Eger arbeitet seit über 30 Jahren beim Bayerischen Rundfunk, derzeit als Kameramann in der Redaktion Aktuelles. Dort hat er einen gut bezahlten, sicheren Job und trotzdem ist er mit seinem Arbeitgeber unzufrieden. Er sagt, die Berichterstattung der ARD sei oft einseitig, beispielsweise wenn es um die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen geht. Und auch deshalb hat er in privater Initiative zwei Dokumentationen über die Publizistin und frühere ARD-Korrespondentin in Moskau, Gabriele Krone-Schmalz, gedreht. Die dritte ist in Arbeit. Teil 1 mit dem Titel Verstehen erscheint in wenigen Tagen im Westend Verlag als Kombination aus Booklet und Blu-ray. Heute ist Ralf Eger Gast im Telepolis Podcast. Schönen guten Tag, Herr Eger.
Guten Tag, ich freue mich sehr.
Warum haben Sie sich gerade für Gabriele Krone-Schmalz interessiert?
Also, ich bin ja auch im Personalrat. Es gab eine Personalratswiederholung im letzten Jahr. Da haben wir eine Veranstaltung gehabt, eine Wahlveranstaltung über Teams und haben gedacht, wir könnten ein paar Leute einladen, die eben bekannter sind, mit denen wir dann den Programmauftrag oder die Nichterfüllung des Programmauftrags mit unseren Kollegen diskutieren können. Und da fiel eigentlich gleich, wenn man es überlegt, war der Name, der mir sofort kam, war Frau Krone-Schmalz, die über viele, viele Jahrzehnte für die ARD gearbeitet hat, die also wirklich die ARD kennt, sage ich, wir wenige, und die auch eine kritische Einstellung zu dem derzeitigen Programm ja auch hat.
Nun ist das ja aber ein Unterschied, ob man jemanden holt für eine Veranstaltung, für eine Diskussionsrunde. Sie haben sich dann gleich entschieden, eine Dokumentation mit ihr zu drehen. Das ist ja dann noch ein ganz anderes Ding. Was haben denn da die Kollegen beim Bayerischen Rundfunk gesagt, als sie von ihrem Projekt erfahren haben?
Also ich habe nicht gleich daran gedacht, sondern das Erstaunliche war, als wir diese Veranstaltung eben angekündigt haben, habe ich, würde mal sagen, ein Dutzend, zum Teil wirklich absolut gehässige Mails bekommen, die sich hauptsächlich auf Frau Krone-Schmalz bezogen haben. Also es waren noch zwei weitere Gäste da und ich war wirklich erschrocken, muss ich sagen, wie BR-Kollegen, also Journalisten, eine Frau Krone-Schmalz hier angreifen. In einer Art und Weise, die nicht nur unter die Gürtellinie ginge, sondern auch das ignorierte, was Frau Krone-Schmalz ja an Arbeit vorlegt, sage ich, über ihre Bücher, ihre Vorträge. Und nachdem diese Veranstaltung auch absolut schlecht besucht wurde, also es waren vielleicht außerhalb unserer Liste noch 15 Mitarbeiter, die Interesse hatten. Und man muss sagen, bei uns im Haus arbeiten über 5000 Kollegen, die potenziell hätten dabei sein können, habe ich mir überlegt, dass ich erstens innerhalb des BRs keine Möglichkeit mehr habe, dieses Thema darzustellen. Ich habe gemerkt, die Kollegen sind nicht mehrheitlich sozusagen auch dieser Meinung, dass wir unseren Programmauftrag nicht erfüllen, sondern stellen sich hinter die Auffassung der Führung des Hauses. Und dann habe ich mir überlegt, bleibt mir eigentlich gar nichts anderes übrig, als nach außen zu gehen sozusagen.
Ja, was haben denn Ihre Chefs dazu gesagt? Ist das erlaubt, dass Sie einfach so praktisch ein privates Parallelprogramm machen?
Also das Einzige, was ich machen musste, war, dass ich die Erlaubnis mir einholte, eben nebenbei noch einen Nebenjob auszuüben. Das kann der BR einem nicht verweigern, wenn es sich nicht überschneidet mit der Arbeitszeit. Also man muss es wirklich in der Freizeit machen, man darf es auch nicht im Urlaub machen. Ich hatte viele Überstunden. Wenn man es während dieser Zeit macht, ist es unbedenklich. Es gab mal vor 15 Jahren große Auseinandersetzungen, aber die Gerichte haben gesagt, Nebenbeschäftigungen müssen zugelassen werden, wenn sie jetzt nicht sozusagen sich direkt mit den Programminhalten überschneiden. Aber hier, Frau Krone-Schmalz, ist ja gerade jemand, der von BR, der von der ARD ja immer ignoriert wurde, sage ich jetzt mal. Also ich habe eigentlich dem Mitarbeiter, den Chefs, lediglich gesagt, dass ich ein Filmprojekt starte. Und sie haben erst dann, sehr viel später, eigentlich ein paar Wochen vor der Premiere, die im Dezember stattgefunden hat, dann erfahren, um welches Thema es sich handelte.
Und gab es da nochmal Kritik oder hat man gesagt, ist eben so, kann er machen?
Also ich muss dazu sagen, alle meine Aktionen, die ich damals tätigte und sowas, blieben eigentlich vollkommen ohne Echo, sage ich jetzt mal. Ja? Also ich habe damals zur Premiere, die am 19.12. in München stattfand, und das war echt toll, waren 400 Leute da und wir hätten noch viel, viel mehr Karten verkaufen können. Frau Krone-Schmalz war auch anwesend, eine gewisse Dagmar Biller eingeladen. Und die ist damals zum damaligen Zeitpunkt seit 15 Monaten beim BR angestellt gewesen und ist die ARD-Koordinatorin für Dokumentationen. Ich habe sie eingeladen, sie hat dann dankend abgelehnt, weil sie einen anderen Termin hatte, das kann ja auch sein. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn Sie nicht kommen können, kann ich Ihnen ja auch einen Link zum Film schicken, dann schauen Sie sich den Film halt an, weil ich eigentlich Interesse gehabt habe, dem BR diesen Film auch anzubieten, weil ich denke, der hätte auch total gut ins BR-Programm reingepasst. Gabriele Krone-Schmalz ist ja, was vielleicht viele Leute gar nicht wissen, ein bayerisches Kind. Ja? Die ist ja geboren und aufgewachsen die ersten Jahre im Bayerischen Wald, in Lahm. Und insofern hätte es wunderbar ins BR-Programm gepasst. Sie hatte im letzten Jahr ihren 75. Geburtstag. Also was wäre schöner gewesen als ein derartiger Film?
Aber ich höre aus dem, was Sie sagen, der BR hat sich nicht wirklich interessiert für den Film.
Nein, da hat Dagmar Biller auch abgelehnt, dankend. Ich müsste zuerst ein Exposé einreichen. Nun, ein Exposé braucht es, wenn man Geld braucht, um einen Film zu beginnen. Der Film war fertig. Also sie hatten kein Interesse.
Ja, Sie haben das Stichwort Geld gerade erwähnt. So ein Film kostet ja Geld. Wo haben Sie denn das hergenommen?
Also ich habe nicht viele Ersparnisse, aber ich habe tatsächlich 2/3 meiner Ersparnisse, die ich mir jetzt da für meinen Ruhestand, also ich bin schon ein bisschen älter, bin jetzt 64 geworden, gerade beiseite gelegt habe, habe ich 2/3 davon habe ich eben in dieses Projekt gesteckt. Und ich habe mir überlegt, das ist einfach meine Friedensdividende, weil ich wollte irgendetwas machen in der Richtung. Und ich denke einfach, wenn eine Gabriele Krone-Schmalz auch in den Leitmedien nicht mehr geframed werde, dann ist es auch einfacher, dass ihre Thesen wieder einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Also das war meine Idee.
Ja, Herr Eger, Sie haben die Filmpremiere in München erwähnt vorhin, 400 Zuschauer, also das war offenbar ein Erfolg. Aber es gab da auch ein paar Hindernisse zu überwinden. Was ist da passiert?
Ja, es war zum Glück insofern kein Hindernis, als Herr Bressmer, der Kinobetreiber, damals wenigstens, es ist ganz schade, es ist echt das schönste Münchner Kino gewesen, Sendlinger Torkino, jeder Münchner kennt das, seit, ich glaube, 3 Generationen in der Hand der Familie Bressmer, danach, kurz danach, ein paar Wochen später eben aufgeben musste, weil plötzlich die Pacht eben verdoppelt hätte werden sollen. Herr Bressmer hat tatsächlich ungefähr so 10 Tage, denke ich jetzt mal, vor der Premiere plötzlich innerhalb von 2 oder 3 Tagen, ja, ich denke, ein halbes Dutzend Hassmails bekommen, ja. Hat mir das dann auch gesagt. Ich habe ihn gebeten, ein paar mir zukommen zu lassen. Er hat mir 3 geschickt. Und man traut seinen Augen nicht eigentlich, ja. Also, es ging eigentlich immer los in der Richtung. Lieber Herr Bressmer, Ihr Kino war immer eins, das ich gerne gemocht habe. Jetzt werde ich nicht mehr hingehen und ich hoffe dennoch, dass Sie es irgendwie schaffen, diese Veranstaltung abzusagen. Wenn nicht, dann machen Sie sich mitschuldig, stand in einer dieser Mails, an Vergewaltigungen, Völkermord, Mord und Totschlag. Herr Bressmer also hat zum Glück eben selber gesagt, dass er sich davon nicht beeindrucken lässt und hat auch, was ich auch schon mir gedacht hat, selbst den Verdacht geäußert, dass es sich hier auch um eine konzertierte Aktion handeln könnte einer kleinen Gruppe.
Ja, der Film hat mittlerweile mehrere öffentliche Veranstaltungen erlebt und man kann den auch online sich kaufen, besorgen, anschauen. Welche Reaktionen haben Sie denn neben diesen Hassmails bekommen?
Also das ist fast so ein bisschen, würde ich sagen, wie Gabriele Krone-Schmalz, die ja auch veröffentlicht in den Leitmedien ja immer relativ kritisch oder auch feindlich angegangen wird. Ich war ja mit ihr 2 Wochen lang unterwegs und so und auf den Straßen. Kein einziger Mensch, der sie kritisiert, ganz im Gegenteil, sondern das sind immer wieder Leute stehen geblieben, die sie erkannt haben, die ihr die Hand geschüttelt haben, sich bedankt haben bei ihr für die Arbeit, ihr beste Gesundheit Gesundheit gewünscht haben. Und so ähnlich war es jetzt auch mit den Kinobesuchen. Wir haben also diese Münchner Aufführung, dann waren wir jetzt zweimal in Berlin, einmal in Babylon, waren fast 400 Leute, dann in einem wunderbaren kleinen Theater, Theater Ost, ja, also wirklich schön, und einmal in Köln. Und in all den Aufführungen war es so, dass die Leute angetan waren. Wir haben danach eben diskutieren können. Es war eine tolle Diskussionsrunde. Die Leute waren alle eben angetan davon, dass sie der Gabriele Krone-Schmalz auch näher kommen konnten über den Film. Überhaupt keine Kritik. Ah, in München war es tatsächlich so, dass, ich denke mal, das waren vielleicht zwei Kritiker von Gabriele Krone-Schmalz. Und da hat sich dann einer auch zu Wort gemeldet, der sie angegangen ist. Das Publikum hat das ein bisschen mit Unmutsbekundgebung zuerst mal reagiert. Aber Frau Krone-Schmalz ist auch so, dass sie auch eine kritische Frage beantwortet, total sachlich beantwortet. Ja,
ja, wir sind jetzt schon bei der Person Krone-Schmalz. Da würde ich gerne noch ein bisschen nachfragen. Sie haben ja sie über 3 Wochen lang begleitet an verschiedenen Schauplätzen. In der bayerischen Heimat in Lahm sind sie gewesen. Sie waren bei verschiedenen Vorträgen dabei. Sie waren bei ihr zu Hause. Sie ist Mitte 70 mittlerweile, hat eine lange, sehr erfolgreiche Karriere hinter sich. Mittlerweile, Sie haben es geschildert, spaltet sie auch das Publikum in Anhänger und in auch erbitterte Feinde. Was ist sie denn für ein Mensch? Wie kommt man an sie ran? Ist sie nahbar?
Also ich möchte eines ein bisschen korrigieren. Sie spaltet ja nicht das Publikum, ja, sondern ich sage mal, die Mainstream-Presse stellt sie so dar, dass faktisch der Teil des Publikums, der faktisch nur diese Mainstream-Berichterstattung mitbekommt, sie einfach negativ sehen muss, sage ich jetzt mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn diese Personen, also diese Mitmenschen, die dieses einseitige Bild haben, Frau Krone-Schmalz selbst begegnen, also persönlich begegnen, ihre Meinung ganz schnell verändern würden. Also das jetzt nur, ich glaube nicht, sie ist diejenige, die die Bevölkerung spaltet.
Aber was ist mit Ihrer Person? Wie sind Sie persönlich miteinander klargekommen?
Also wunderbar, das klingt jetzt fast ein bisschen, wie soll ich sagen, platt, ja. Aber es war echt eine wunderbare Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich auch ein bisschen erstaunlich, weil Gabriele Krone-Schmalz ja selbst eine Dokumentarfilmerin ja auch war. Sie hat ja einige große, lange Dokumentarfilme auch in ihrer Zeit in der Sowjetunion gedreht. Und da hätte es natürlich sein können, ich kenne das ja durchaus auch aus meiner beruflichen Erfahrung, dass jemand, der sich auskennt, dann einmischt und sagt, hier braucht man Licht, dieses geht nicht und jenes geht nicht. Nein. Aber bei Krone-Schmalz war es so, sie hat sich darauf eingelassen. Und ab dem Moment, wo sie sich darauf eingelassen hat, hat sie auch die Rollenverteilung akzeptiert. Ja? Sie war nicht mehr Journalistin oder Filmemacherin, sondern sie wusste, sie ist diejenige, um die es jetzt geht. Und hat wirklich alles bereitwillig mitgemacht, hat gesagt, Herr Eger, Sie wissen, was Sie brauchen. Ich vertraue Ihnen.
Sie haben ja auch historische Aufnahmen eingebaut in diesen Film. Aufnahmen aus der Zeit, als Krone-Schmalz Korrespondentin in Moskau war. Da sind sogar ein paar Lieder von ihr zu hören, die sie selbst geschrieben hat und die sie singt. Wie sind Sie rangekommen an diese ganzen Geschichten?
Das war zu Beginn ja völlig unbekannt, mir jetzt völlig unbekannt. Ja. Das ist tatsächlich erst im zweiten Drittel. Wir waren unterwegs gerade von einem ihrer Veranstaltungen, also von Salzwedel nach Neustadt-Glewe im Auto sitzend. Und da hat sie eben, wir sind irgendwie auf das Thema Musik gekommen. Und ich habe eben erzählt, dass ich in frühen Jahren, so mit 16, 17 eben, begonnen hatte, bayerische Lieder zu schreiben in der Liedermacher-Tradition. Und plötzlich sagte sie, ah, ja, egal, ich auch so mit 16, 17 und so. Und da bin ich natürlich sofort hellhörig geworden. Und sie meinte, ja, aber also ich singe nicht mehr seit 20 Jahren oder 15 Jahren, spiele auch nicht mehr Gitarre. Ich habe das einmal in den 70er Jahren aufgenommen auf dem Kassettenrekorder, aber ich glaube, diese Kassette Die ist auch nicht mehr vorhanden. Und dann habe ich aber trotzdem ein bisschen insistiert und habe sie gebeten zu suchen, was sie auch gemacht hat. Die hat wirklich stundenlang so einen halben Nachmittag gesucht und hat dann tatsächlich diese eine Kassette aus dem Jahr 72 gefunden. Und auf der sind also all diese Lieder aufgenommen. Ich denke, die hat sie mal hintereinander an einem Nachmittag oder so aufgenommen. Und das sind die Lieder, die jetzt im Film zu hören sind. Und ich war auch erstaunt, die sind auch relativ gut noch, sage ich. Natürlich rauscht es ein bisschen, aber ich meine, auch eine professionell aufgenommene Schallplatte würde nach, was ist das jetzt, 53 Jahren ja auch etwas rauschen, sage ich jetzt.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die historischen Aufnahmen aus der Zeit, als Gabriele Kronisch-Malz Korrespondentin in Moskau war. Da ist sie ja viel rumgekommen in der früheren Sowjetunion. Sie haben einige Aufnahmen. Was ist da zu sehen?
Zu sehen sind einige Drehorte sozusagen, ja. Also sie hat mal eine Familie besucht, da hat die Mutter hat so wunderbare Fladen gebacken. Dann war sie tatsächlich in dem Moment, wo die sowjetischen Truppen Afghanistan verlassen haben, war sie an der sowjetischen Grenze sozusagen, wie die Soldaten dann empfangen wurden. Also solche Szenen. Dann ist auch eine wunderbare Fahrt dabei. Ihre Mutter war damals zu Besuch. Ich denke, das war die Anfangszeit ihrer Moskauer Jahre. Und sie fährt mit ihrer Mutter sozusagen von ihrer Wohnung ins Studio Moskau. Und wer hat die Aufnahmen gemacht? Ihr Mann, ihr Ehemann Lothar Schmalz, der Fable hatte einfach, als Amateur eben Videoaufnahmen zu tätigen. Er hatte damals eine Betacam-Kamera und war auch auf allen Dienstreisen mit dabei. Gabriele Kronisch-Malz unterstreicht, dass alle Kosten jetzt auch der Hotelzimmer und so von ihnen selbst übernommen wurde. Aber das ist auch nicht unwichtig. Ja,
ja, und das heißt also, das sind persönliche Aufnahmen auch von ihr, die im Fernsehen nie gezeigt worden sind.
Es sind nur Aufnahmen. Bis auf eine Ausnahme sind es eigentlich nur Aufnahmen, die noch nie gezeigt wurden, weil es aus dem privaten Besitz von Frau Kronisch-Malz entstammt. Ja. Und nur ein einziges Mal ist, glaube ich, sind ein paar Szenen in Sibirien und da begleitet sie eine Chirurgin. Und diese Chirurgin führt das Team, eigentlich in ihrer Freizeit, aber es wird dann doch Bestandteil des Films, zu einer Kolchose, die an einem See Eisfischen machen, in großem Stile. Ja. Da war es dann tatsächlich so, das kann ich jetzt erzählen, das kommt im Film auch gar nicht also als Kommentar vor, da ist dann ganz am Ende streikte die WDR-Kamera. Also es war bei, ich glaube, sie hat gesagt, bei minus 45 Grad, kann man sich kaum vorstellen, aber man kann sich vorstellen, dass eine Kamera bei diesen Minustemperaturen geneigt ist, auszusteigen. Also diese Kamera war nicht mehr drehfähig, aber diese Amateurkamera, diese Betacam hat ihren Dienst noch getan und dementsprechend sind, glaube ich, da ein paar Bilder auch in dem damaligen Dokumentarfilm dann eingeflossen. Aber ansonsten sind das alles Aufnahmen, die noch nie gezeigt wurden. Auch deshalb, weil man ja oft auch das Team sieht, wie das Team jetzt gerade eben Protagonisten aufnimmt.
Herr Egger, Gabriele Kronisch-Malz war ARD-Korrespondentin, dann war sie Moderatorin, da gab es den Kulturweltspiegel, eine sehr populäre Sendung im Ersten. Sie hat viele Auszeichnungen erhalten, darunter das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, galt lange als eine der besten Russlandkennerinnen hierzulande, saß in allen großen Talkshows immer wieder. Und über die Jahre hinweg, je kritischer ihre Haltung zur deutschen Russlandpolitik wurde, desto mehr wurde sie auch aus der großen Öffentlichkeit rausgenommen. Ist sie da beleidigt? Wie geht sie damit um? Also sie wird jetzt, oder sie ist 75 Jahre alt geworden, andere Leute werden da nochmal richtig ausgezeichnet, vielleicht zum Bundespräsidenten eingeladen, vorgezeigt. Das widerfährt ihr ja nur nicht. Wie geht sie damit um?
Sehr souverän, sage ich jetzt mal. Das hat aber auch etwas zu tun damit, dass sie auf all ihren Vortragsreisen sieht, wie sehr das Publikum hinter ihr steht. Und das ist etwas, was sie sagte, dass sie gerade 2022, sie ist ja davor schon immer distanzierter sozusagen betrachtet worden, in den Leitmedien. Und sie dachte, dass gerade dann 22 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, dass sie da eventuell, wenn sie, hat sie mal erzählt, zum Metzger geht, dann vielleicht schief angeschaut würde oder so. Aber das genaue Gegenteil war der Fall. Und ich kann es ja bestätigen über die Drehtage. Egal wo sie ist, es gibt keine Kritik von Seiten der Menschen, die ihr begegnen. Auf ihren Veranstaltungen nicht. Es war, glaube ich, vor ein paar Tagen gab es im Allgäu in Enten eine Veranstaltung. Da haben, glaube ich, so 20 Menschen eine kleine Gegendemonstration vor diesem Veranstaltungsort ausgeübt. Das schon irgendwie. Ja. Aber so im direkten Gespräch mit ihr erfährt sie eigentlich nur Unterstützung, nur unterstützende Worte. Und ich glaube, das ist das, was sie natürlich unbedingt braucht.
Hat sie Ihnen verraten, was sie noch vorhat jetzt mit 75 Jahren?
Im Film ist am Ende eben auch nochmal so ein kleines Statement von ihr, ein ganz persönliches, weil ihr Mann ja vor wenigen Jahren gestorben ist und diese Ehe zwischen Gabriele Krone-Schmalz und Lothar Schmalz muss eine wirklich ganz, ganz tolle Ehe gewesen sein. Also die waren ihr ganzes Leben lang zusammen. Wie gesagt, er war ja auch bei den Drehterminen dabei, später, als sie auf Vortragsreisen gegangen ist. Er war immer bei ihr. Ja. Und das ist natürlich ein schwerer Verlust. Und sie hat selber gesagt, ja, das ist ganz, ganz schlimm für sie, hat sie gesagt. Ja. Dann sagt sie aber auch, dass sie weiß, dass Lothar Schmalz es unbedingt möchte, wollen würde, davon ist sie überzeugt, dass sie ihre Arbeit weitermacht. Und was sie auf jeden Fall macht, das sind eben diese Vorträge, die absolut wichtig sind. Sie ist ja permanent auf Vortragsreisen, ja. Und das mit 75. Ich meine, sie fährt ja hunderte, tausende von Kilometern, fährt sie, ja. Ist dauernd dabei bei Diskussionsveranstaltungen. Und ich denke, wenn jetzt diese Eiszeit ein bisschen sich verflüchtigt, ich bin hoffnungsvoll, dass Persönlichkeiten wie Gabriele Krone-Schmalz oder auch ein Harald Kujat in naher Zukunft auch wieder von Leitmedien mehr berücksichtigt werden, dann bin ich mir auch sicher, dass sie bei derartigen Diskussionen natürlich auch dabei ist.
Herr Egger, Ihr Film ist jetzt im Kasten. Da gibt es jetzt die Veröffentlichung im Westend Verlag. Sie werden weitere Präsentationen haben. Aber haben Sie denn auch persönlich neue Projekte?
Also meine persönlichen Projekte sind tatsächlich diese Filmproduktionen, die ich hoffentlich weiterführen kann. Was mir am Herzen liegt, ist Folgendes. Und das möchte ich auch bei Veranstaltungen eben den Leuten mitgeben. Eine gewisse Aufmunterung, Ermunterung, dass jeder etwas tun kann und auch etwas tun muss. Ich befürchte fast, dass viele Leute sagen, ja, ich bin ja so ein kleines Licht, was habe ich für Möglichkeiten? Und ich meine, ich bin immer noch ein totaler Nobody und rufe eine Frau Krone-Schmalz, einen Harald Kujat an und die machen mit, die sind dabei. Also man kann etwas bewegen, auch als Nobody. Und ich denke, dass wir haben eine Zweiteilung. Es gibt diese wichtigen Persönlichkeiten, eben wie gesagt Harald Kujat, Frau Krone-Schmalz, man könnte noch mal Dutzende aufzeigen, die Analysen geben, die uns eben die Hintergründe nahe bringen. Aber den zweiten Schritt, den müssen wir selber gehen, sage ich jetzt mal. Ja? Wenn wir den nicht gehen, dann nützt auch die beste Analyse nichts. Dann wird sich gesellschaftlich nichts verändern. Auch gerade junge Leute müssen meines Erachtens aufwachen. Ich hoffe, dass sie aufwachen. Es geht um ein friedliches Europa. Europa ist gerade genau gegenteilig unterwegs. Wir rüsten uns auf in einem nie gekannten Ausmaß. Und wenn wir das irgendwie noch einfangen wollen, dann reichen diese Persönlichkeiten nicht, sondern da muss jeder von uns, der es nicht möchte, dass wir diesen Weg gehen, auf die Straße gehen. Die Friedensbewegung muss sich potenzieren. Es müssen wieder Hunderttausende, Millionen auf die Straße gehen.
Herr Egger, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Ralf Egger, Kameramann beim Bayerischen Rundfunk und Regisseur einer Filmreihe über die Publizistin Gabriele Krone-Schmalz. Der erste Teil erscheint in diesen Tagen im Westend Verlag als Booklet und Blu-ray.